Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen.
Buchladen Schwarzerwisser, hallo?
Ich freue mich, dass ihr zu der Buchvorstellung gekommen seid und es wird tatsächlich wenigstens zuallererst einmal eine ausführliche Buchvorstellung sein. Peter wird ungefähr 50 Minuten reden und danach werden Sie Fragen stellen können zu dem Buch, aber es wird sicherlich auch darüber hinausgehen. Zwei Sätze zu Peter Ulrich. Peter arbeitet am Zentrum für Antisemitismus an der TU Berlin, arbeitet noch Antisemitismusforschung, arbeitet noch als Dozent woanders, glaube ich, ne? Oder an der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel. Also es ist nicht die erste Veranstaltung, die wir mit ihm machen. Wir haben schon mehrere gemacht, zum Beispiel zu diesem Buch, was vergriffen ist. Peter Ulrich, Deutsche Linke und der Nahostkonflikt. Wir haben hier eine Broschüre zu BDS. Das sind ein Teil seiner Publikationen. Zuletzt hat er häufiger auch Material bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht. Peter übernimmt jetzt, wird das Buch und das Konzept des Buches vorstellen, wo es sicherlich zum erheblich auch um diese Frage der Definition gehen wird, was schon ziemlich herausfordernd sein kann. Und ich werde dann nachher wiederkommen und die Veranstaltung dann oder die Diskussion ein bisschen moderieren. Viel Vergnügen.
Ja, danke, Frieda, für die Vorstellung. Und ich will mich nicht mit langen Vorreden aufhalten, außer vielleicht mit dem Punkt, dass, wie so häufig auch jetzt, gerade wieder eine Situation ist, in der das Diskutieren entspannt und mit Ruhe und Distanz sich begrifflichen Themen zu widmen, nicht besonders, der Kontext da nicht besonders dazu einlädt. Also allein die Ereignisse des letzten Wochenendes, der Angriff des iranischen Regimes auf Israel, vorher der polizeistaatliche Crackdown gegen den Palästina-Kongress, also alles nicht gerade einladend zur Reflexion angesichts der extremen Erfahrungen, die mit diesen Dingen und vielen anderen verbunden sind. Trotzdem will ich mich nicht von der Aktualität treiben lassen, sondern mich wirklich um Begriffe, Reflexion und Theorie kümmern in der Vorstellung dieses Buches mit einer wenig überraschenden Gliederung. Ich werde etwas ein bisschen zum Hintergrund des Projektes sagen, aus dem das entstanden ist, dann das Buch in seinem Aufbau, seinen Inhalt ein bisschen vorstellen und auf ein paar ausgewählte Probleme der Begriffsbildung von Antisemitismus dann vielleicht ein bisschen detaillierter eingehen, um das exemplarisch vielleicht deutlich zu machen, wie komplex die Materie ist. Um im allerletzten Schritt dann zu auseinanderführenden Überlegungen zu kommen und warum die nicht zusammenführend, sondern auseinanderführend sind, wird dann hoffentlich im Laufe des Vortrages auch deutlich werden. Kurz zum Hintergrund, das Buch ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes Antisemitismus definieren. Das hatte seinen Ausgangspunkt in den hitzigen Debatten um Antisemitismusdefinitionen, um praktische, bündige Antisemitismusdefinitionen, die in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft, aber vor allem in der Öffentlichkeit sehr heiß und sehr polarisiert diskutiert worden sind, insbesondere in dieser prototypischen Gegenüberstellung der Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance auf der einen Seite und der Jerusalem Declaration on Antisemitism auf der anderen Seite. Eine hochgradig, wie ich gesagt habe, antagonistische und auch politisierte Debatte. Wir haben uns überlegt, dass es wenig produktiv ist, da einzusteigen mit dem, was wir ursprünglich mal vorhatten, nämlich mit der Idee, eine bessere Fassung oder ein besseres Verständnis durch eine weitere Definition von Antisemitismus zu generieren. Und haben gedacht, dass, also nachdem wir gesehen haben, wie diese Debatte läuft, dass das eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, weil Definitionen in ihrem Symbolcharakter in bestehende diskursive Grabenkämpfe ganz schnell eingeordnet werden und eine produktive Diskussion darüber gar nicht stattfindet. Also haben wir uns gedacht, wir widmen uns der Thematik auf eine ganz andere Art und Weise und versuchen, die aus unserer Sicht Unmöglichkeit eines allumfassenden, definitorischen, möglichst noch knappen Begriffs von Antisemitismus dadurch zu widmen, dass wir darstellen, wie komplex die Frage des Begriffebildens als solche ist und wie unterschiedlich konkret in der Antisemitismusforschung, die mittlerweile eine fast 150-jährige Geschichte auch hat, mit diesen Fragen umgegangen wurde, um so die Komplexität und auch Kontextualität der Materie abzubilden. Das war ein Projekt, das die Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziert hat. Am Zentrum für Antisemitismusforschung wurde es durchgeführt. Neben mir waren Uffa Jensen, Klaus Holz, Sina Arnold, Anna Danilina, Ingolf Seidel, Hanna Zuberi und Jan Weyand beteiligt in einer Gruppe, die 3 Jahre lang sehr intensiv gearbeitet hat. Im Buch finden sich auch noch, also überwiegend Beiträge von den genannten, aber auch einzelne, aber wirklich nur einzelne, die wir von besonders ausgewiesenen Expertinnen für bestimmte Teilaspekte noch eingeworben haben. Das Projekt hatte 2 Outputs. Das eine ist eine Handreichung für die politische Bildung, die heißt Antisemitismus definieren, eine Handreichung für die politische Bildungsarbeit. An die musste ich gerade noch denken, als Rosa-Luxemburg-Stiftung als Schlagwort fiel. Das habe ich dann noch aus dem Rucksack geholt und die kann man sich einfach dann mitnehmen. Das Buch soll und muss man kaufen. Und genau, das ist aber dieses Buch ist der Hauptoutput. In dem geht es darum, die Komplexität und Vielfalt der Begriffsbildung von Antisemitismus problem- und autorinnenbezogen darzustellen und auch zu systematisieren. Und was das heißt, will ich jetzt ein bisschen verdeutlichen. Ein Großteil des Buches ist quasi wie ein Handbuch aufgebaut. Es sind kurze, wenige Seiten lange Beiträge, die Grundbegriffe, einzelne Problemstellungen versuchen möglichst anschaulich, das ist den Autorinnen und Autoren unterschiedlich stark gelungen, also das nicht alles ist wirklich für absolute Laien ganz leicht zu konsumieren, aber wir haben schon bei vielen Beiträgen auch genau das versucht. Und der Gegenstand ist Antisemitismusverständnisse, also Definitionen, Begriffe, die explizit formuliert werden, Begriffe, die man vielleicht eher aus Forschungsarbeiten erst rekonstruieren muss, aber all die konstituieren unterschiedliche Verständnisse von Antisemitismus, die darzustellen. Es ist etwas viel Text, aber das dient alles nur so ein bisschen dem ersten Einblick. Man kann sich das im Buch dann ja genauer anschauen. Ich gehe ein bisschen die Hauptteile des Buches mal durch. Der erste Handbuchteil widmet sich Grundbegriffen. Das sind 10 Kapitel im Umfang, wie gesagt, von etwa 2 bis 5 Seiten, die in Grundbegriffe, mit denen Antisemitismus oder Formen oder Typen von Antisemitismus, die häufig konstatiert werden, beschrieben werden, die eine besondere Rolle in der Debatte spielen. Nur beispielhaft, also das erste Kapitel von Uffa Jensen und mir geschrieben, befasst sich allein mit dem Wort Antisemitismus und all den Schwierigkeiten, die da schon drinstecken. Also nur schlaglichtartig möchte ich darauf verweisen, dass das ein Begriff ist, der aus der judenfeindlichen Bewegung, die sich gegen die Emanzipation von Jüdinnen und Juden, also gegen die rechtliche Emanzipation gewendet hat, als Selbstbezeichnung entstanden ist, heute aber als Wort eigentlich im Grunde genommen nur noch als Fremdbezeichnung Verwendung findet, die niemand auf sie oder kaum jemand auf sich selbst anwendet. Niemand ist Antisemit. Oder das Kapitel zum modernen Antisemitismus von Jan Weyand geschrieben. Da erfährt man, welche Hintergründe im Prozess der Modernisierung, also insbesondere der Säkularisierung und der Nationalstaatsbildung, eine Rolle gespielt haben bei der Herausbildung des modernen Antisemitismus. Und insbesondere wird Wert darauf gelegt, den Wandel der Selbstbilder zu beschreiben. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass sich vom christlichen Antijudaismus zum modernen Antisemitismus die antijüdischen Zuschreibungen oder so ändern, sondern entscheidend dafür, dass der Antisemitismus oder dass die Differenzkonstruktion gegenüber Jüdinnen und Juden eine andere Form annimmt, dass das im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass die dominanten Modi der Selbstbeschreibung sich geändert haben, also vom dominanten Zuordnungsmodus über Religion hin zu einem, im Laufe der Säkularisierung, zu einem, oder zu, nicht zu einem, aber zu verschiedenen neuen Modi der Selbstbeschreibung, wie insbesondere nationaler Zugehörigkeit, also nationale Wir-Kollektive werden zu Trägern. Und damit ändert sich auch die Art und Weise, wie das Feindbild konstruiert wird, in dem Fall eben auch als nationales oder insbesondere dann auch im 19. Jahrhundert rassisches Kollektiv. Im Kapitel zum neuen Antisemitismus beispielsweise kann man nicht nur die Debatte der letzten 20 Jahre kurz rekapitulieren, die unter diesem Schlagwort lange geführt wurde, sondern auch erfahren, dass diese Diskussion deutlich älter ist, dass es Diskussionen über einen sogenannten neuen Antisemitismus, der sich vor allem auf Israel kapriziert, mindestens bis in die 60er Jahre hinein auch mit diesem Terminus zurückzuverfolgen ist. Im Kapitel zum israelbezogenen, genau, das hat Sina Arnold geschrieben, im Kapitel zum israelbezogenen Antisemitismus, verfasst von Thomas Hauri, kann man unter anderem erfahren, dass es einen solchen schon gab, bevor es den Staat Israel überhaupt gab, natürlich als analytische Bezeichnung im Nachhinein verwendet, aber es wird vor allem die These stark gemacht, dass der Antisemitismus von Beginn an, außer, also wenn man absieht von gewissen strategischen, positiven Bezugnahmen, eigentlich auch von Anfang an der Ansicht war, dass Jüdinnen und Juden gar nicht in der Lage seien, erstens produktiv tätig zu werden und Gemeinwesen zu bilden im engeren Sinne, wie sich die nationalen Kollektive in dieser Zeit verstanden haben. Und auch nicht in der Lage sei, Staaten zu bilden. Vielmehr, so Rosenberg, ist der Zionismus doch ein neues Projekt für Weltbewucherung. Das ist einer der wichtigen Punkte, zugleich auch die Betonung, dass es gerade bei diesem Thema israelbezogener Antisemitismus zwischen dieser genuin antisemitischen Deutung Israels zu unterscheiden geht, zwischen dieser und den Prozessen von Feindschaft, Hass, Ablehnung, die ihre genuine Ursache in dem Realen sich bis heute tragisch vor unseren Augen abspielenden Nahostkonflikt haben und dass man keinesfalls gut beraten ist, wenn man versucht, all das, wie es häufig passiert, Antisemitismus theoretisch oder Antisemitismus kritisch verstehen zu wollen. Es gibt eben auch einen Realkonflikt, der Quelle von vielfacher, von Hass, von Gewalt, von Ablehnung ist. Diese Kapitel, ich habe jetzt ein paar beispielhaft kurz beschrieben, sind alle so aufgebaut, dass sie kurz eben in diese Problemstellung, die dieser jeweilige Terminus aufwirft, einführen, die wichtigsten Kernargumente darlegen, zentrale Gegenpositionen auch, wo es die gibt, herausstellen, Gegenargumente, Schwierigkeiten, Denkalternativen, Implikationen dieser Begrifflichkeiten jeweils darstellen und dann zu einer kurzen Einordnung oder Wertung kommen, die aber, das ist ein wichtiges Anliegen des Buches, nicht im Zentrum stehen. Und zunächst erstmal soll, das hatte ich ja gesagt, wir wollen die Komplexität der Debatte und der Geschichte von Antisemitismusforschung darstellen. Deswegen steht nicht die Wertung im Zentrum, sondern die Darstellung dessen, was bestimmte Terminologien jeweils für eine Perspektive beitragen. Zum Gesamtbild, könnte man sagen. All diese Texte haben viele Querverweise im Text zu anderen Unterkapiteln. Ich werde es gleich nochmal beispielhaft zeigen. Im zweiten Handbuchteil widmen wir uns bestimmten Problemfeldern. Das heißt, es geht da um in 13 Unterkapiteln in ähnlichem Umfang um ausgewählte Probleme bei der Begriffsbildung von Antisemitismus, die unseres Erachtens eine besonders zentrale Rolle spielen, besondere Herausforderungen, besondere Knackpunkte der Debatte. Auch das will ich nur an drei oder zwei Beispielen kurz anreißen. Also das erste Kapitel in diesem Handbuchteil von Klaus Holz und mir verfasst, heißt Ebenen der Erforschung von Antisemitismus, Einstellungen, Vorfälle, Kultur, Organisation. Da geht es darum, darzustellen, wie sehr antisemitisch oder wie sehr Vorstellungen von Antisemitismus sehr stark von Forschungspraktiken einfach abhängt. Also wenn man, was auch immer die eigene theoretische Verortung ist, Antisemitismusforschung als Einstellungsforschung betreibt, trägt man automatisch dazu bei, ein Bild von Antisemitismus als Einstellungsmuster, was von Personen geteilt und getragen wird, zu verfestigen. Ein Muster, was auch sehr lange, mittlerweile ist das vielleicht etwas weniger geworden, aber sehr lange auch die mediale Wahrnehmung von Antisemitismus geprägt hat. Also als Diskussion darüber, wie viel Prozent der Bevölkerung jetzt Antisemiten sind oder nicht und wie sich die Zahlen entwickeln. Ein ganz anderes Bild entsteht, wenn man sich mit Vorfällen beschäftigt, also gerade jetzt in so aktuellen Zuspitzungssituationen wie nach dem 7.10., wo die bekannt gewordenen Vorfälle immens nach oben geschnellt sind, sieht man, dass da keinesfalls ein zwingender Zusammenhang besteht. Also mit dem Anstieg von antisemitischen Vorfällen ist keineswegs zwingend ein Anstieg der Verbreitung antisemitischer Einstellungen verbunden. Im Gegenteil sind die sogar in den letzten Jahren tendenziell eher rückläufig. Wiederum der Fokus auf Kultur nimmt ganz andere Phänomene in den Blick. Der Fokus auf Organisationen, beispielsweise sehr produktiv, zeigt, wie antisemitische Effekte erzielt werden können, fast unabhängig von subjektiven antisemitischen Intentionen und Motivationen, weil Organisationen genau das zu leisten in der Lage sind, bestimmte Effekte zu generieren, die gar nicht auf individuellen Motivationen, zumindest nicht auf der Passung individueller und von individuellen und Organisationszwecken basieren. Ein anderes Kapitel, Antisemitismus mit und ohne Juden, arbeitet heraus, wie sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten bestimmte Antisemitismusbegriffe herausgebildet haben, die gar kein jüdisches Gegenüber mehr benötigen, also die gar nicht in die Phänomene unter Antisemitismus erfassen, bei denen es gar kein jüdisches Feindbild mehr gibt. Da ist insbesondere der 3D-Test von Nathan Sharansky zu erwähnen oder auch bestimmte Begriffsvorstellungen von strukturellem Antisemitismus. Ich komme aber nachher nochmal drauf zurück. 3D. Naja, soll ich es erläutern? Ja, genau. Ja. Also der 3D-Test ist so ein populärer, ich würde auch sagen populistischer Test von Nathan Sharansky, einem israelischen Politiker, der gesagt hat, man erkennt Antisemitismus im Kontext des Nahostkonflikts anhand der drei Kriterien Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards. Er macht sich aber gar nicht mehr die Mühe, wie andere Teile der Antisemitismusforschung zu sagen, wenn das auf Israel zielt als jüdischen Staat, sondern da er Israel als primär und oder eigentlich ausschließlich jüdischen Staat begreift, ist es schon bei ihm per Definition antisemitisch, wenn eines dieser Muster in Bezug auf Israel Anwendung findet, also eben doppelte Standards zum Beispiel. Problematisch ist es deshalb, ich komme aber wie gesagt nachher nochmal darauf zurück, weil das von sämtlichen anderen Kontexten der Entstehung solcher Feindbilder in einem realen Konflikt zum Beispiel absieht und die letztendlich mit dieser Generalerklärung Antisemitismus als nebensächlich oder weniger notwendig oder letztendlich nicht relevant für eine Erklärung betrachtet. Aber wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie hier sehr schnell durchgegangen, weil ich eigentlich nur so einen Eindruck vermitteln wollte, was die einzelnen Kapitel in dem Handbuch darstellen. Ich will es aber an einem Beispiel ein kleines bisschen ausführlicher machen. Also der Text ist jetzt bitte nicht zu lesen, das ist mehr, nehmt es als Bild und als Eindruck, wo jetzt die wichtigen Schlagworte, über die ich kurz sprechen werde, auch drin vorkommen. Das soll nur ein bisschen verdeutlichen, wie das konkret in diesem Buch funktioniert und wie unsere didaktische Linie da im Grunde genommen ist. Es geht um das Kapitel Antisemitismus und Rassismus, was die Diskussion über das Verhältnis dieser beiden Begriffe und auch Phänomene realweltlichen Erscheinungen betrachtet, geschrieben von Sina Arnold und Felix Axter. Es gibt also als erstes eine Hinleitung zum Thema. Das Thema wird genannt. Es geht um das Verhältnis dieser beiden Begriffe und ausgegangen wird von der nicht überraschenden und häufig zu beobachtenden Tatsache, dass diese beiden Phänomene in der Regel in getrennten Forschungsfeldern bearbeitet werden, dass sie in der politischen Bearbeitung auch getrennte aktivistische Communities oder politische Gruppen binden, dass es häufig eine, es gibt das wie einen methodologischen Separatismus, wie es der britische Forscher Robert Fine genannt hat. Und das verbindet sich, also diese Gegenüberstellung verbindet sich oder die wird an zwei zentralen Positionen deutlich in der Debatte, also die Autoren machen zwei zentrale Positionen in der Debatte aus, nämlich eine Position, die darauf beharrt, dass Antisemitismus und Rassismus zwei maximal differente Dinge sein, die quasi nichts oder extrem wenig miteinander zu tun hätten. Während die andere Position, das Gegenüber, natürlich gibt es auch was dazwischen, Antisemitismus als explizit als eine Form des Rassismus, Antisemitismus als Unterform, ein spezifischer Rassismus quasi fasst. Das ist also die Ausgangslage. Und diese zentralen Positionen werden dann im Buch dargestellt. Also zunächst die Position, die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus in den Vordergrund stellt. Da wird insbesondere, also das ist eine Position, die insbesondere sehr stark aus der Antisemitismusdebatte selbst kommt. Die andere Position, die der Gemeinsamkeiten, kommt eher aus der Rassismusforschung. Da wird insbesondere betont, wenn man die beiden Begriffe streng voneinander trennen will, dass Antisemitismus einen Weltanschauungscharakter hat, was dem Rassismus, und das ist auch ein Problem, dass sehr häufig vereinfachend diese Dichotomie auch nur aufgeht, wenn man den Rassismus vereinfacht. Aber es wird betont, dass Antisemitismus eine weltanschauliche Qualität hat, die sich insbesondere ausdrückt in seiner häufigen verschwörungstheoretischen Form, die im Grunde genommen darauf abzielt, moderne Vergesellschaftung zu erklären, und zwar zu erklären durch das verborgene Wirken einer bestimmten Gruppe, also des Judentums, der Jüdinnen und Juden, im Hintergrund, Untergrund, irgendwo, wo sie die Strippen ziehen. Es wird außerdem bei dieser Unterscheidungsposition stark gemacht, dass sich die Zuschreibung und Fremdbilder unterscheiden. Das heißt, dass es sich beim Antisemitismus insbesondere um eine rein phantasmatische und irreale Problematik handelt, die was mit dem Weltanschauungs- und Welterklärungscharakter zusammenhängt. Und außerdem unterscheiden sich die Art und Weise, wie das Gegenüber, also das Fremdbild, das Feindbild konkret dargestellt wird. Also im Antisemitismus wird Jüdisches vor allem als unglaublich mächtig, quasi überlegen dargestellt, wenn die Juden in der Lage sind, quasi alle Geschicke der Welt irgendwie zu bestimmen, dann ist das eine unglaubliche Konstruktion von Macht. Diese Leute, die diese Position vertreten, bei denen geht das meist damit einher, dass für den Rassismus, meistens ist damit eigentlich der Kolonialrassismus gemeint und nicht die Vielfalt von Formen von Rassismen, dass der eher sein Feindbild als unterlegene, schwache, minderwertige und so weiter konstruiert. Also das ist so ein bisschen die Position. Antisemitismus und Rassismus haben wenig miteinander zu tun. Das ist ein bisschen auch eine Antisemitismus-Theorie, also ein Modus antisemitismus-theoretischer Selbstbehauptung. Geht aber teilweise, und das ist auch hochproblematisch, mit einer moralischen Wertigkeit oder mit einer moralischen Wertung der Phänomene einher. Also es gibt da so Formulierungen beispielsweise von Samuel Salzborn, der sagt, dass Antisemitismus nicht nur so eine gewöhnliche Feindideologie wie der Rassismus sei. Also wo dann auch eine klare Wertigkeitseinschätzung vorgenommen wird. Das ist die Position, also die Unterscheidung betont. Die Gegenposition dazu, die Axter und Arnold darstellen, ist die Betonung von Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten werden betont von Forscherinnen und Forschern, die Antisemitismus als eine Form von Rassismus begreifen. Antisemitischer Rassismus könnte man, Rassismus gegen Juden ist Antisemitismus. Da wird darauf hingewiesen, dass es durchaus ähnliche Formen von Zuschreibung gibt, insbesondere wenn man bei der Beschäftigung mit Rassismus nicht nur den Antischwarzen und den Kolonialrassismus im Blick hat, sondern dass gerade insbesondere zwischen Antisemitismus und Antiziganismus, aber auch vielleicht zwischen Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus durchaus gewisse Ähnlichkeiten bestehen. Und nicht nur Ähnlichkeiten in der Gegenwart, sondern auch in ihrer Entstehung. Also insbesondere auf Spanien in der Zeit der Reconquista, also der katholischen Eroberung Spaniens oder der Iberischen Halbinsel mit oder auch Wiedereroberung, Reconquista, Wiedereroberung durch die Zurückdrängung der islamischen Herrscher. Eine Urszene im Grunde genommen des Zusammenhangs von Antisemitismus und Rassismus, weil mit den damals dann eingeführten Blutreinheitsgesetzen letztendlich eine protorassistische Form des Antisemitismus und des Rassismus oder ja, eines frühen Rassismus entsteht, in der antijüdische und antimuslimische Praktiken und Vorstellungen ganz eng miteinander verknüpft sind. Also insbesondere, dass die bis dato in der Regel bestehende, also in der christlichen Judenfeindschaft bestehende Möglichkeit, sich dem Antisemitismus durch Konversion zu entziehen, nicht mehr gegeben ist, indem man die Muslime und die Juden als Abstammungsgemeinschaft, die durch das Blut verbunden sind, definiert und damit als welche, die auch nach einer Konversion kritisch beäugt werden, denen nicht getraut wird, die letztendlich massiv diskriminiert oder auch am Ende vertrieben und ermordet werden. Also dieser Strang der Forschung betont ganz viele genealogische Gemeinsamkeiten von Antisemitismus und Rassismus. Überschneidungen dieser Art findet man auch im aufklärerischen Diskurs. Das macht beispielsweise Jonathan Judaeken sehr deutlich. Also so kommt man dazu, zu sagen, dass doch diese beiden Phänomene nur schwerlich zu trennen sind, dass sie eng miteinander verflochten sind. Und das führt dann die Autorinnen und Autoren zu dem Fazit und auch der Wertung, dass die Debatte auf eine unschöne Art polarisiert und politisiert ist, dass sie Trennungen und insbesondere auch Wertungen vornimmt, wo wertende Fazit dann der Autorinnen, wo es doch eigentlich viel produktiver und zielführender wäre, sich intensiv mit Verschränkungen und Wechselwirkungen zu beschäftigen, was aber nicht nur durch politische Konfliktkonstellationen, sondern auch durch die weitgehende Trennung eben der Forschungstraditionen faktisch verunmöglicht wird. Und sie kommen dann zu dem Fazit, dass sie plädieren für eine rassismussensible Antisemitismuskritik sowie für eine antisemitismussensible Rassismuskritik. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel, wie so die einzelnen Problemkomplexe, die einzelnen Grundbegriffe quasi seziert werden und eingeordnet werden. Dann gibt es natürlich noch Literatur. Der dritte Teil, der auch nochmal ein Handbuchteil ist, widmet sich dann unterschiedlichen Positionen in der Debatte. Das heißt, es werden wichtige Autorinnen und Autoren vorgestellt, die spezifische Antisemitismusbegriffe entwickelt und vertreten haben. Wir haben, natürlich ließe sich die Reihe deutlich fortsetzen, also 13 Autorinnen und Autoren haben wir ausgesucht. Als Auswahlkriterien haben wir gesagt, dass sie erstens relevant für die allgemeine Diskussion um Antisemitismus sind und insbesondere auch für die deutsche Debatte. Und zugleich haben wir noch ein paar Autorinnen und Autoren, die eigentlich vielleicht weniger rezipiert werden, aber aus unserer Sicht durchaus einiges mehr an Rezeption verdient hätten, mit in diese Liste eingefügt. Auch hier wieder ist das Ziel, zunächst deren Antisemitismusverständnis herauszuarbeiten oder ihre, wenn es das gibt, wenn es so eine knackige, bündige Definition gibt, auch diese Antisemitismusdefinition zu nennen. Das Allgemeine und auch das Besondere, insbesondere natürlich, dieser Position herauszuarbeiten und in einer sachlich positiven Grundhaltung herauszuarbeiten, was dieser Begriff beiträgt und was vielleicht auch nicht. Auch hier ist der Versuch, nicht aus nicht all unsere Einschätzungen in den Vordergrund zu drängen, was da alles irreführend und ja möglicherweise nicht so produktiv ist, sondern zunächst erstmal herauszustellen, dass all diese Begrifflichkeiten, diese unterschiedlichen Perspektiven etwas leisten, dass all diese Begrifflichkeiten auch mit bestimmten Leerstellen und Blindstellen einhergehen. Kein Begriff leistet quasi alles. Alle sind vor allem gebunden an bestimmte zeitliche, fachliche und andere Kontexte, die von nicht zu überschätzender Wirkung darauf sind, wie einzelne Autorinnen zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten über Antisemitismus nachgedacht haben, ihre Denktraditionen und so weiter. Also nur da drei Beispiele kurz nennt. Sigmund Baumann, der vorgeschlagen hat, im Grunde genommen den Begriff Antisemitismus durch etwas anderes zu ersetzen oder Antisemitismus und Philosemitismus, mit beiden beschäftigt er sich, beide zu verstehen als eine besondere Zuschreibung in der Moderne und von modernen, also von Menschen, die in der Moderne all ihre Ambivalenzen erleben und das Jüdinnen und Juden zuordnen. Und also Jüdinnen und Juden verkörpern quasi die Ambivalenzerfahrung der Moderne. Und er schlägt mit dem Begriff Allosemitismus ein Konzept vor, was sowohl quasi die positive zuneigungsgeprägte Seite des Philosemitismus als auch die negative abwertende Seite des Antisemitismus als unterschiedliche Modi des derselben Grundstruktur, nämlich Ambivalenzerfahrungen Jüdinnen und Juden zuzuschreiben, zu verstehen. Oder Judith Butler, vielleicht ein bisschen überraschend, aber vor allem angesichts ihrer Kapriolen in den letzten Zeit, aber als eine Autorin, die sich explizit aus jüdischer Perspektive damit beschäftigt hat, wie Antisemitismus auch zu einem strategischen Vorwurf verkommen kann, der nicht zuletzt auch linke Jüdinnen und Juden trifft. Jonathan Judaikin haben wir reingenommen als jemanden, der in jüngster Zeit ein anderes Konzept vorgeschlagen hat, nämlich Judäophobia nennt er das, was er vertritt als ein etwas umfassenderes, ein allgemeineres Konzept, in dem bestimmte Sachen besser zu fassen sind, als in dem Antisemitismusbegriff, der immens geprägt ist, auch von der Erfahrung des Holocaust oder der Shoah, die aber quasi der Phänomenvielfalt nicht gerecht wird. So, das war jetzt alles ganz schön viel Überblick. Es ist ja auch kein Lesebuch, in dem, obwohl man kann das schon als Lesebuch, glaube ich, lesen, jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Einschlafen, aber es ist trotzdem jeweils der Versuch, Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit darzustellen, und davon findet man in diesen Teilen reichlich. Der vierte und letzte Teil versucht das Ganze dann aber ein bisschen zu systematisieren und zusammenzubringen und den Sinn der Übung noch mal ein bisschen systematischer zu fassen. Was wollen wir eigentlich oder was können wir eigentlich damit leisten, dass wir jetzt diese Unterschiedlichkeit von Antisemitismusverständnissen herausgearbeitet haben? Und falls das jetzt auch so ein bisschen alles ein bisschen viel ist, also die Aufsätze sind schon alle so geeignet, dass sie, nicht alle, aber die meisten sind, glaube ich, so auch geschrieben, dass sie es leisten, einen Zugang erstmal, auch wenn man nicht Expertin ist oder Experte, einen Zugang zu diesen einzelnen Begriffen, die durch die Diskussion auf jeden Fall immer schwirren, zu ermöglichen und ein basales Begriffsverständnis zu erarbeiten. Im vierten Teil allerdings, von dem jetzt auch meine Darstellung vielleicht schon ein bisschen geprägt ist, wird es dann doch vor allem theoretisch und systematisch. Ich bin in dem von zwei meines Erachtens basalen Leerstellen oder Problemen in diesem identitären Streit um Definitionen, wie wir in die letzten Jahre erlebt haben. Also ist man eher Camp Arbeitsdefinition oder Camp Jerusalem Declaration? Das erste Problem habe ich nomologischen Reduktionismus genannt. Was ich damit meine, ist, dass meines Erachtens die Wortbedeutung dieser Definition völlig überbewertet wird. Völlig überbewertet. Das hat der Kollege Keith Cahn-Harris aus Großbritannien an einem Beispiel schön deutlich gemacht, an einem Beispiel, wo die eigentlich als weiter geltende Arbeitsdefinition Antisemitismus in einem konkreten Fall zu dem Schluss kommt oder Vertreterin dieser Definition, dass ein konkreter Vorfall nicht antisemitisch ist, während die Vertreterin der angeblich viel engeren Jerusalem Declaration durch Anwendung ihrer Definition zu dem Schluss kommen, dass der konkrete Fall sehr wohl antisemitisch ist. Letztendlich, ich habe auch die Vorstellung, dass wenn man Leute, die nicht aus dem Feld kommen, diese beiden Definitionen vorsetzt, dass die wahrscheinlich nicht verstehen würden, warum so ein antagonistisches Verhältnis in der politischen Debatte zwischen diesen beiden besteht, die sich doch wahrscheinlich in 80% der Einordnung doch ziemlich einig wären. Das hängt damit zusammen, dass Definitionen immer auch eine Symbolbedeutung haben und diese beiden Definitionen in ganz besonderem Maße und dass sie für bestimmte Positionen in der gesamten Nahost- und Antisemitismusdebatte stehen und dass zu dem konkreten Wortlaut dieser Definition sehr häufig ein sehr instrumentelles Verhältnis besteht und dass die im Grunde genommen auch relativ willkürlich angewendet werden. Also ich habe mal ein Gutachten über die IRA-Definition geschrieben, wo ich sehr hart ins Gericht gegangen bin, was aber nur zum Teil wirklich mit dieser Definition selbst zusammenhängt, die auch inkonsistent ist und politische Schlagseite hat und so weiter. Aber im Wesentlichen ist das Problem die Art und Weise einer ziemlich vom Wortlaut auch absehen könnten Anwendung. Das zweite Problem in diesem Streit um die Definition ist die weitgehende Abwesenheit von Expertinnen und Experten für das Definieren und Begriffe bilden. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand hier im Raum, der die Debatte oder die Debatte vielleicht ein bisschen verfolgt, mal gehört hätte, dass jemand aus der Wissenschafts- und Erkenntnistheorie zu diesen Definitionen jeweils eine Meinung abgegeben hätte. Also Leute, die sich damit auskennen, was es bedeutet, komplexe soziale Tatbestände in bündige 1, 2, 3 Satzdefinitionen zu packen, was das alles bedeutet, was das impliziert. Also deswegen war es in dem Buch auch wichtig zu sagen, okay, was heißt definieren eigentlich? Was ist ein Begriff? Was gibt es da für Gütekriterien und Fallstricke? Also das Problem des Definierens, was eben nicht trivial ist, wie es einem erscheinen kann, wenn Leute ohne jede Expertise mit einer Überzeugung, die wirklich manchmal atemberaubend ist, bestimmte Definitionen vertreten und in den Himmel loben. Also insbesondere bei Begriffen, die wie Antisemitismus historische, soziale Begriffe von hochgradiger Abstraktion sind. Also mit historisch ist natürlich klar, dass es gibt so ein berühmtes Zitat von Nietzsche, definieren lässt sich nur, was keine Geschichte hat. Also ein Gegenstand, der selbst historischem Wandel unterliegt, Formveränderungen, ist natürlich nicht einfach, also ist immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt bestenfalls in einen einfachen Satz zu packen. Soziales Konzept bedeutet, dass es nicht nur quasi gesellschaftlich wirksam ist, sondern auch gesellschaftlicher Beobachtung unterliegt und dass es quasi kaum eine Art und Weise der Wahrnehmung eines sozialen Gegenstandes gibt, die unbeeinflusst wäre von eben jenen gesellschaftlichen Wahrnehmungsprozessen, die zurückwirken. Und es ist ein hochgradig abstraktes Konzept, was bedeutet, dass notwendigerweise es Grauzonen, Zonen von Unklarheit an seinen Rändern gibt, vielleicht die Notwendigkeit von Relationierung und Graduierung. Also ein ganz anderes Beispiel, nehmen wir die Konzepte von Kunst und Kitsch. Es wird allen hier, glaube ich, einleuchten, dass das hochgradig sinnvolle Begriffe sind, die gehaltvoll sind, mit denen man sinnvollerweise kommuniziert. Und gleichzeitig werden alle sofort auch einsehen, dass es im Einzelfall hochgradig problematisch, hochgradig umstritten ist, wo die Grenzen dessen liegen, was der Begriff umfasst. Und das gilt natürlich auch für Antisemitismus. Und sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, das haben wir so schmerzlich vermisst in dieser politisierten Definitionsdebatte. Und deswegen wird das im Buch erstens dargestellt, was es heißt, also das Problem des Begriffebildens. Und das dann konkret dargestellt an dem, was ich 8 Probleme der Begriffsbildung von Antisemitismus genannt habe und vielleicht mittlerweile 9. Also ich habe versucht, 9 Dimensionen herauszuarbeiten, auf denen jeweils, wenn man bei bestimmten konkreten Antisemitismusverständnissen in der Geschichte der Forschung, wo bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die Folgen haben, die wirkmächtig sind, die bestimmte Ketten von Implikationen mit sich bringen. Ich habe hier die Liste, also ich lade nur dazu ein, sich das jetzt nicht alles durchzulesen, sondern dann lieber im Buch anzugucken, weil ja das ja auch alle kauft. Und auch als Solidarität mit dem wichtigen Buchladen, der das hier heute veranstaltet und verkauft. Das wäre also das Problem der Sprachverwirrung. Das habe ich vorhin ja schon mal mit der kurzen Problematisierung des Wortes Antisemitismus angerissen. Das Problem der Temporalität, also auch das schon kurz angerissen. Ein Gegenstand im Wandel. Das Problem der Spezifität, das werde ich kurz erläutern, weil ich das für besonders wichtig halte. Das Zurechnungsproblem, weil ich das für besonders schwierig halte. Das Korrespondenzproblem, da geht es um die Frage, ob die reale Existenz von Jüdinnen und Juden von Relevanz ist und Auswirkungen auf den Antisemitismus hat oder ob der Antisemitismus quasi vollkommen unabhängig und also unbeeinflusst von der Realität jüdischen Lebens ist. Das Substanzproblem, also was ist Antisemitismus eigentlich? Ist das, oder wo sitzt er? Sitzt er in den Köpfen der Leute? Sitzt er in der Kultur? Sitzt er in Artefakten, in Institutionen? Das Erklärungsproblem, also die unterschiedlichen Antisemitismus-Theorien, die das Warum und das Warum nicht von Antisemitismus erklären. Zum 8. das Problem der Temporalität 2 habe ich es genannt, also die besonderen Herausforderungen für das Erforschen und den Nachweis von Antisemitismus in der postnazistischen Situation, in der sich die Kommunikationsbedingungen für Antisemitismus massiv geändert haben, dadurch, dass der Antisemitismus durch die Verbindung mit dem größten Menschheitsverbrechen so eine massive Desavouierung erfahren hat, dass über Antisemitismus anders gesprochen wird und dass man in dieser Situation ist, die ich vorhin auch schon beschrieben habe, niemand ist mehr Antisemit, auch wenn antisemitische Meinungen durchaus, also niemand ist es aktiv, niemand schreibt sich das selbst zu, also bis auf absolute Randbereiche. Ergänzen müsste man noch, das steht hier nicht mehr mit drauf, das Problem des Zwecks, das wird aber in dem Buch weiter vorn auch behandelt. Definitionen unterscheiden sich natürlich massivst dadurch, welchen Zwecken sie dienen sollen. Also die Vorstellung, die insbesondere mit der Arbeitsdefinition Antisemitismus verbunden ist, für alle Lebenslagen ein Instrument an die Hand zu geben, was für die Polizei genauso geeignet ist wie für die Bildungspraxis, in der Bildungspraxis für Jugendbildung genauso wie für höhere Bildung und so weiter. Das ist eine Vorstellung, die sich in der Reflexion von Begriffsbildung absolut nicht halten lässt, die aber mit dieser Definition häufig verbunden wird, als sei sie die Lösung für alle Zuordnungsprobleme. Als 10. könnte man noch ergänzen, das hat Brian Klug mir mal gesagt, die Frage, ob eine Definition überhaupt etwas aussagt, das war ein Seitenhieb von ihm auf die Arbeitsdefinition, aber das will ich mal beiseite lassen. Ich möchte nur auf das Problem der Spezifität eingehen, was mit dem der Temporalität sehr zusammenhängt. Also im Grunde genommen um die zentrale Unterscheidung, wie kann man Antisemitismus von Nicht-Antisemitismus unterscheiden? Den Begriff der Spezifität habe ich aus der Medizin geborgt. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, spätestens seit Corona und den Tests, die unterschiedlicher Güte und Qualität waren. Spezifität bei einem medizinischen Test, da gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass das, was dieser Test misst, tatsächlich das ist, was er messen soll. Also wenn die beiden Balken auf dem Testgerät auftauchen, dass wirklich die Covid-Infektion die Ursache ist. Es gibt immer bei diesen Tests eine gewisse Rate von falsch positiven Ergebnissen, also dass die Balken, also das Gerät schlägt an, aber es ist trotzdem nicht das Virus die Ursache. Diese Unterscheidung, also wenn wir über Antisemitismus reden, reden wir über etwas Spezifisches oder vielleicht doch eigentlich über was anderes, was wir als Antisemitismus deuten oder was manche als Antisemitismus wahrnehmen, ist ganz zentral. Der Punkt der Entstehung dieses spezifisch antisemitischen Semantik wurde in der Forschungsgeschichte sehr unterschiedlich festgemacht. Kevin Langmeer ist da beispielsweise zu erwähnen, der den Punkt der Entstehung dessen, was er als Antisemitismus bezeichnet, im Spätmittelalter ansetzt. Er sagt, erst in dieser Zeit ist mit der Entstehung der ganzen Legenden von jüdischen Ritualmord, Brunnenvergiftung und so weiter der chimärische Charakter des Antisemitismus, also der phantasmatische, jedweden Realitätsbezugs enthobene Charakter des Antisemitismus entstanden, während er die judenfeindlichen Phänomene in der Zeit davor, man muss sich vergegenwärtigen, dass es durchaus Autorinnen gibt, die sagen, der Antisemitismus hat eine 2500-jährige Geschichte bis in die griechische Antike zurück. Also während er sagt, die Phänomene davor lassen sich viel mehr als Gruppenkonflikte verstehen, die es eben auch mit jüdischen Gruppen gab. Aber das sind Gruppenkonflikte um Macht, um Deutungshoheit und Ähnliches, die quasi generellerer Natur sind, die zwischen allen möglichen Gruppen vorkamen, die nichts spezifisch Jüdisches haben. Das ist das, was David Nierenberg Politik nennt. Gavin Langmuir hat da eine schöne Formulierung. Wenn ein Antisemitismusbegriff nicht platitüdenhaft sein soll, sagt er, dann muss er zeigen, dass das, was er behandelt, explizit ein jüdisches Gegenüber betrifft und nicht irgendwie irgendwelche Gruppenkonstellationen und überall quasi auftaucht. Ich habe das ja vorhin schon angedeutet, das ist genau der Fall, wo diese Antisemitismusbegriffe ohne Juden meines Erachtens ein begriffliches Problem darstellen. Also wenn man, es ist natürlich vorstellbar und glaube ich auch historisch der Fall, dass sich aus konkreten, gruppenspezifischen, also gegen Jüdinnen gerichteten Feindbildern bestimmte allgemeinere Formen entwickeln. Das heißt, dass Verschwörungstheorien aller Art beispielsweise an die konkrete judenfeindliche Geschichte des Antisemitismus anknüpfen, aber es daraus quasi ein generelleres Phänomen der verschwörungstheoretischen Welterklärung entsteht, was gegen alle möglichen Phänomene angewendet wird und gar nicht mehr ein jüdisches Gegenüber braucht. Ich persönlich halte es beispielsweise für wenig zielführend, so etwas als Antisemitismus zu bezeichnen. Aber Vertreterinnen des Begriffs des strukturellen Antisemitismus verwenden diesen Begriff in der Regel in dieser Art und Weise. Also in der Geschichte der Forschung ist diese Unterscheidung sehr unterschiedlich behandelt worden. Ich hatte Langmuir genannt, der sagt, im 12. Jahrhundert entsteht eigentlich erst das Spezifische dieses Antisemitismus. Hannah Arendt setzt diesen Bruch erst im 19. Jahrhundert an als Jüdinnen und Juden. Sie ist vielleicht auch die Einzige, die so eine Korrespondenztheorie des Antisemitismus vertritt, also die sagt, dass die reale Existenz von Jüdinnen und Juden eine zentrale Quelle für die Art und Weise des Judenhasses auch ist. Und sie sagt, erst als im 19. Jahrhundert die letzten Reste der Bedeutung der sogenannten Geldjuden für die Finanzierung der europäischen Königshöfe quasi Geschichte waren, erst dann hat der Antisemitismus eine völlige ideologische Verselbstständigung erfahren und ist völlig abgelöst von realen weltlichen Konflikten und hat damit erst diese weltanschauliche Qualität erreicht, die den modernen Antisemitismus auszeichnet. Das nur als Beispiel für eins dieser Probleme. Das Zweite, was ich noch kurz darstellen will, weil es besonders schwierig ist, das nenne ich das Zurechnungsproblem. Und das ist auch eins, wo ich selber, also anders als bei dem jetzt Dargestellten, wo ich eine ziemlich klare Position habe, dass ich finde, Dinge sind nur sinnvollerweise als antisemitisch zu bezeichnen, wenn sie sich gegen Jüdinnen und Juden oder das Judentum als solches richten, dass der spezifische Inhalt ist und nicht jede feindselige Äußerung im Nahostkonflikt mehr oder weniger automatisch als Antisemitismus deuten, weil auch eine jüdische Partei beteiligt ist. Das halte ich wirklich für wenig zielführend. Bei dem anderen Problem habe ich keine spezifische eigene Position, die ich vertreten will, aber ich halte es für total wichtig. Die meisten Definitionen zielen sehr auf Motive oder Zwecke ab. Also schauen wir uns die Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance an. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Sie richtet sich im Wort und Tat gegen jüdische Einrichtungen und so weiter. Also Hass ist eine ganz zentrale Komponente. Hass braucht Leute, die hassen. Wort und Tat, das braucht Leute, die das quasi ausführen. Oder die Jerusalem Declaration, dieser Antisemitismus ist Vorurteil, Diskriminierung, Gewalt und so weiter gegen Juden als Juden oder das Judentum als solches. Auch das ist ein Zuschreibungsmodus, der Akteure braucht, die Träger des Antisemitismus sind und die den Praktizieren vorantreiben. Es gibt einige wenige Antisemitismusbegriffe oder andere Leute denken zumindest in dieser Tradition, die gar nicht so intentionsgesteuert denken, sondern die sagen, antisemitisch ist, was, so ist zum Beispiel das Nexus-Dokument ganz explizit, antisemitisch ist all das, was Lebens- und Entfaltungschancen von Jüdinnen und Juden als solche negativ beeinträchtigt im Vergleich zu anderen Gruppen. Also völlig unabhängig davon, ob das so intendiert und gemeint ist und so sein soll, wenn das aber diese Effekte hat, dann ist es antisemitisch. Und ich will das an einem konkreten Beispiel darstellen, nämlich der Beschneidungsdebatte. Die macht das, glaube ich, besonders deutlich. Es gab in der Diskussion vor ungefähr 10 Jahren, war es vielleicht, darum, ob es ein Verbot der rituellen Beschneidung geben sollte, die für Judentum wie Islam wichtig ist und nicht nur wichtig ist, quasi Identitätskern darstellt der Religionspraxis, gab es eine Diskussion, die im Wesentlichen, was die expliziten Formulierungen angeht, nicht von religionsfeindlichen Motiven, also nicht von spezifisch juden- oder islamfeindlichen Motiven getragen war, sondern die Argumente, die vorgebracht wurden für die Beschneidung dieser Praxen, waren also quasi Anti-Gewaltmotive gegen Traumatisierung von Kindern, gegen Gewalterfahrung von Menschen, die dazu nicht befragt werden und sich nicht wehren können und so weiter. Das war das dominante Framing derjenigen, die sich für ein Verbot von religiösen Beschneidungen ausgesprochen haben. Es gab auch ganz klar antisemitische und islamfeindliche Positionierungen, die da keinen Hehl draus gemacht haben, aber das war jetzt nicht der bestimmende Strang. Die in der Wahrnehmung derjenigen, die das, also der Gemeinschaften, die das betroffen hätte, stellt sich das ein bisschen anders dar. Wenn in Deutschland die rituelle Beschneidung verboten ist, dann ist, so wurde argumentiert, im Grunde genommen eine Fortexistenz des Judentums, in Klammern eben auch des Islam, faktisch nicht möglich, weil ein Kernbestand der Identität dieser Gemeinschaft als gesetzwidrig definiert würde. Ich habe gesagt, ich habe keine Antwort darauf, ob man, was man da genau jetzt als antisemitisch definieren kann. Also ich unterstelle, dass ein Teil der säkularen Argumente in dieser Debatte ganz klar nicht, also dass er vielleicht religionskritisch oder gar religionsfeindlich war, aber nicht gegen das Judentum oder den Islam als solchen gerichtet, sondern dann kann man dem, was die Leute sagen, durchaus auch trauen. Gleichzeitig ist es in seinen Effekten durchaus als massiv spezifisch feindlich gegenüber spezifischen Gruppen, nämlich Judentum und Islam, deutbar und wurde entsprechend auch als im Effekt antisemitisch kritisiert. Also ich will damit nur verdeutlichen, dass es ganz entscheidend ist, beispielsweise für die Erfassungspraxis von Einstellungen oder von Vorfällen, wie man sich hier in dieser Frage entscheidet, was man als antisemitisch klassifiziert. Und ich finde, das ist eines der Kernprobleme, auf die es sicherlich keine leichte Antwort gibt, obwohl man glaubt, wenn man diesem oder glauben könnte, wenn man diesem Definitionsstreit folgt, dass doch die eine oder andere Definition im Grunde genommen alle Probleme eigentlich mit einem Federstrich löst. Und damit seid ihr jetzt gleich erlöst. Kurze auseinanderführende Überlegung. Also was wir verdeutlichen wollten, ist die Unmöglichkeit eines allgemein verbindlichen Antisemitismusbegriffs. Zu vielfältig sind die Zwecke, die Kontexte, die disziplinären Perspektiven, aus denen heraus Antisemitismusbegriffe gebildet werden. Systematisch sind die Ursachen, also die Gründe wie geschichtlicher, sozialer Charakter, Graduierbarkeit, Relationalität, Grauzonen und so weiter, die es verunmöglichen, einen allgemein verbindlichen Antisemitismusbegriff für alle Lebenslagen zu finden. Ich würde mich, um aber trotzdem voranzukommen, insbesondere dafür aussprechen, sich gegen die Abschottung zu wehren, von anderen Feldern zu lernen. Und man sieht auch so ein bisschen Spillover-Effekte, nicht nur produktive. Also es werden für alle möglichen Phänomene gibt es inzwischen sogenannte Arbeitsdefinitionen, weil diese erste und einflussreiche Definition zu Antisemitismus Arbeitsdefinition heißen jetzt neuerdings alle Sachen Arbeitsdefinition, Antiziganismus, Arbeitsdefinition, Islamophobie und so weiter. Aber was es eigentlich bräuchte, ist eine Befruchtung der unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen und politischen Traditionen und ihrer Perspektiven raus aus diesem Nullsummenspiel und dieser Konkurrenz, in der sie sich gerade befinden. Die Voraussetzung dafür wäre aber auch zunächst einmal die Diversität der wissenschaftlichen Positionen ernst zu nehmen und nicht einzelne Definitionen quasi zu sakralisieren und eine Kritik an diesen dann jeweils als Kritik am Anliegen der Antisemitismusbekämpfung beispielsweise gleich fehlzudeuten, sondern tatsächlich diese Debatte zu führen. Und um das führen zu können, muss man meines Erachtens von dem ausgehen, was Michael Kohlstock und ich vor einigen Jahren mal unter dieses Schlagwort von Antisemitismus als Problem und Symbol gepackt haben, also anzuerkennen, dass das, worüber wir reden, ein konkretes gesellschaftliches Problem ist für einerseits die Betroffenen oder potenziell Betroffenen, aber auch ganz grundsätzlich für Demokratie, Menschenrechte und gleichzeitig davon auszugehen, dass auch Definitionen immer einen Symbolcharakter haben und das sieht man in diesem Feld ja ganz besonders stark. Das heißt, es gilt, die Debatte zu führen, aber vielleicht auch sogar mit der Aufrechterhaltung des Ziels der Schaffung eines einheitlichen Verständnisses, aber in dem Wissen, und das ist die zentrale Message des Buches, dass so ein einheitliches Verständnis ein niemals einholbares Ideal ist, das als Ideal gern weitergetragen werden kann, aber dass wir es nicht einlösen können, sollte die Voraussetzung für eine Diskussion sein, in der man auch sagen kann, we agree to disagree, denn die Materie, so platt wie es klingt, ist komplex. Vielen Dank.